Ja.
Super.
Allah, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer Vertiefung heute. Wir sind mittlerweile im Studium von Tablet Bescharat angelangt und jetzt bei der 10. frohen Botschaft. Wie gesagt, vielleicht kann man Abschnitt 10 und 11 dann konsekutiv hintereinander lesen und dann tauschen wir uns kurz dazu aus. Und ich glaube, heute werden wir sogar ein Stück weit vorankommen bei unserem Studium, weil wir viele Dinge, die eigentlich auch schon zu erwähnen wären, bei dem Tablet ja in den vorangegangenen Sessions erwähnt hatten und vor allem auch, als wir immer mal wieder über den historischen Kontext sprachen. Dann vielleicht zweimal lesen und dann können wir ein paar Gedanken dazu teilen gemeinsam.
Die 10. frohe Botschaft. Zum Beweis der Gunst Gottes, des Offenbarers, dieser größten Verkündigung haben wir aus den heiligen Schriften und Sendschreiben das Gesetz, welches die Vernichtung von Büchern vorschreibt, getilgt. Die 11. frohe Botschaft. Es ist erlaubt, Künste und Wissenschaften zu studieren, aber solche Wissenschaften, die von Nutzen sind und dem Volke Fortschritt und Entwicklung bringt. So bestimmt es er, der Verordner, der Allweise.
Und noch einmal.
Die 10. frohe Botschaft. Zum Beweis der Gunst Gottes, des Offenbarers dieser größten Verkündigung, haben wir aus den heiligen Schriften und Sendschreiben das Gesetz, welches die Vernichtung von Büchern vorschreibt, getilgt. Die 11. frohe Botschaft. Es ist erlaubt, Künste und Wissenschaften zu studieren, aber solche Wissenschaften, die von Nutzen sind und dem Volke Fortschritt und Entwicklung bringen. So bestimmt es er, der Verordner, der Allweise.
Ja, vielen Dank. Man muss natürlich in diesem
Und
Zusammenhang sich nochmal vergegenwärtigen, was wir bei der frohen Botschaft davor nochmal gelesen hatten, wo es ja eigentlich auch um das Gebet für die Vergebung der Sünden und dergleichen ging. Aber im Endeffekt ging es ja in dem Absatz ja um die Abschaffung der Beichte und wenn man so will, auch um die Abschaffung der Autorität, die bestimmten geistlichen Elitären zukam eben. Und das hebt Bahá'u'lláh auf und verordnet hier an dieser Stelle, dass eben Wissen auch keine monopolisierte Sache sein soll, die nur bestimmten Elitären zugänglich ist und auch nicht nur etwas sein soll, das nur aus bestimmten Quellen zugänglich wäre, sondern er schließt das Thema Wissen und alles, was Kultur stiftet für alle, macht es zur allgemeinen Pflicht jedes sozialen Akteurs, macht es zu einem Vorrecht eines jeden Menschen, dass er sich mit Wissen und mit Künsten beschäftigt, dass er sich damit befasst, dass er das internalisiert, alles, was eben zur Wohlfahrt anderer Menschen beitragen lässt. Das geht also hier um einen kulturstiftenden Aspekt, um einen kulturstiftenden Impuls. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir gesagt haben, dass das Tablet Bescharat eine Art Reboot von Religiosität bedeutet, weil es auch eine Art Neudefinition bedeutet von dem, wie im Endeffekt der Mensch Frömmigkeit zu verstehen hat, Religiosität, Glaubensangelegenheiten, es sehr, sehr stark alltagsnah macht und im Endeffekt dieses ganze Prinzip von Mystizität, also von Mystik und Geistigkeit in das alltägliche Kulturleben des Menschen ebnet. Ja, das heißt sozusagen, das haben wir schon an anderen Stellen auch schon gehört, ich wollte es nochmal hervorheben, aber sehr wichtig hier, also wenn sozusagen bei Vorbotschaft Nummer 9 der Klerus oder beziehungsweise die Instanz, die die Beichte abnimmt, ihre Autorität abgesprochen bekommt und eine Zwischeninstanz zur Wahrheit, also für den Menschen, abrogiert wird, wird nun an dieser Stelle betont, dass jeder Einzelne in der Gewissenspflicht steht, sich mit Wissen zu beschäftigen, ist ein Vorrecht ist. Das kommt an anderen Stellen auch vor. Jetzt an dieser Stelle kurz gefasst, aber es gibt andere Tablets, Tadasa, Tajaliyat, wo Bahá'u'lláh seine Heiligkeit nochmal betont, was für ein Geschenk es ist, was für eine Gnade es ist, ein gebildeter Mensch zu sein, einen wohlgeschulten Verstand zu haben, dass Wissen und Erkenntnis Gaben sind, dass es nichts Größeres, Hehreres gibt als eben an Erkenntnis, an Weisheit und dergleichen, an Wissen Anteil zu nehmen. Hier wird also explizit nochmal verboten, Bücher zu vernichten, eine Verordnung, die auch an weiteren Stellen im Schrifttum von seiner Heiligkeit, die auch betont wird. Das Verbot von der Vernichtung von Büchern, das hier im Lohe Bescharat festgehalten wird, ist also eng verknüpft mit der folgenden 11. frohen Botschaft, in der eben das göttliche Wohlgefallen darüber ausgedrückt wird, sich eben Wissen anzueignen und die verschiedensten Zweige der Wissenschaft zu studieren. Ja? Denn nicht zuletzt, weil bestimmtes Wissen oder spezifische Wissenszweige ja im christlichen Mittelalter und insbesondere aber auch im späteren Islam als ketzerisch galten, wurden ja Schriftstücke verbrannt, vernichtet. Es gab ja so systematische Bücherverbrennungen tatsächlich in Europa einige Male. Und auch in der Barbie-Sendung war das Lesen und Studieren anderweitiger Literatur eigentlich verboten. Nicht zuletzt, um das nahende Kommen von ihm, den Gott offenbaren wird, anzudeuten, bei dessen Erscheinen die Menschen nicht durch die Vertiefung in abgenutzte Kenntnisse von seiner Anerkennung abgehalten werden sollten. Wir haben darüber schon gesprochen, als es im Kitabah das darum ging, dass Baha'u'llah erlaubt hat, dass man sich mit jedweder Form von Wissen beschäftigt. Und der Bab hatte das untersagt, weil halt eben er betonen wollte, dass das Kommen von ihm, den Gott offenbaren wird, nah ist. Ja? Aber es ist anders als bei der Kultur von Christentum und Islam, wo halt eben man davon ausging, dass das einzig gültige Wissen im Koran ist. Ich hatte das schon einmal erzählt, ich sage das an dieser Stelle nochmal. Als die Muslime dann bei der Expansion in den Iran kamen, da gab es natürlich, wie wir wissen aus der Historie, ganz prächtige Büchereien und dergleichen. Und da wurde Omar, der damals halt eben der Kalifa des Islam, gefragt, Omar al-Khattab, was sollen wir mit den Büchern machen, die wir hier alle gefunden haben? Und Omar sagte, am besten alle verbrennen, weil wenn darin Wahrheit ist, dann haben wir sie im Koran besser. Und wenn da keine Wahrheit drin ist, dann brauchen wir es auch nicht. Ja? Wurden alle Bücher verbrannt. Also so eine Art Bücherverbrennung kennen wir auch aus dem Mittelalter im Christentum. Auch dieser Begriff Zensus oder etwas zensieren kommt ja aus jener Zeit. Das war ja nicht, weil man, also es ist nicht nur ein Begriff aus der modernen Filmkultur, dass man einfach Filme so zensiert oder so, sondern eigentlich geht das jetzt zurück auf diese ganze Geschichte, dass eben in Europa bestimmte Literatur nicht von der Geistlichkeit als rechtens erachtet wurde. Und dementsprechend wurden ja viele Philosophen ja auch, die Schriften sind vernichtet worden. Und die konnte man erst durch die Rückübersetzung aus dem Arabischen zurück in die europäische Sprache wieder bergen. Zum Beispiel Aristoteles und Platon und sowas, ja. Das heißt im Endeffekt, was hier wirklich ein Revolutionär ist, ein Novum darstellt, und wir müssen das nochmal hervorheben, ja, ist wirklich Baha'u'llahs Erklärung hier, dass du dich mit jeder Form von Wissen beschäftigen darfst, solange, und das ist ja interessant, und es ist wohlgefällig, solange eben dein Gewissen dabei, deine Motivation dabei rein ist. Wenn deine Motivation ist, dass du eben an Wahrheit bereichert werden willst, wenn du einen Beitrag zum Wohl anderer Menschen leisten möchtest, wenn du eine Säule der Kultur sein willst, wenn du etwas machst, was für andere inspirierend sein kann, ja? Ansonsten beschäftigt man sich damit und dann halt wird das überholt schon durch das nächste, mit dem man sich beschäftigt. Aber Baha'u'llah sagt tatsächlich, man soll nicht mit zu kritischem Auge, das gibt es in der Ehrenlese, diese Stelle, dass wir nicht mit zu kritischen Augen die Bücher der Menschen und der Sterblichen eben lesen und ergründen sollen, ja? Das heißt im Endeffekt, Wissen in der Baha'i-Religion gilt immer als heilig, ja? Es ist also alles, was Fortschritt, Verständnis, Bildung, Kultur begünstigt, ist im Baha'i-Glauben immer positiv erachtet. Aber in den früheren Religionen sehen wir das so nicht und das ist aus Baha'i-Sicht für uns fast unverständlich, aber historisch evaluiert und reflektiert ist das tatsächlich so, dass die anderen religiösen Kulturen mit allem, was der Frage des Fortschritts gewidmet war, Schwierigkeiten hatten. Ja? Wie sollen wir mit neuen Erkenntnissen umgehen? Und das Problem ist, weil die jeweilige Religion in der Sackgassentheologie der Menschen einen Endgültigkeitsanspruch zugesprochen bekommen hatte. Und dementsprechend ist eigentlich Historizität abgeschlossen mit dem Satz, Mohammed, das Siegel der Propheten. Kein Weg führt zum Herrn, denn durch Jesus. Damit haben wir Historizität für immer als beendet erklärt. Man kann zwar noch der Kalender einfach so weiter fortschreiten, aber Historizität, historische Kultur, kulturelle Schaffenskraft ist damit verabschiedet worden und dementsprechend ist gar keine Möglichkeit gegeben für ein Morgen. Ja, also wenn der Status quo bei Siegel der Propheten bleiben soll, dann gibt es keine Möglichkeit für den menschlichen Geist sich weiterzuentwickeln und alles, was dann halt eben anders und neuartig erscheint und nicht mit der Lebenstradition von Jesus und Mohammed korreliert, muss dann halt eben in Frage gestellt werden, ja? Anstatt dass es willkommen geheißen wird und mit Handkuss angenommen wird als etwas, was Kultur und Wissenschaft und Erkenntnis des Menschen bereichert. Und ganz anders eben bei Baha'u'llah, wo das halt eben so stark betont wird, dass wir eben die Bücher lesen sollen, aus verschiedensten Wissenszweigen profitieren dürfen und dergleichen. In beiden hier zuletzt genannten frohen Botschaften verbietet also Baha'u'llah zum einen explizit die Vernichtung von Büchern und gestattet zum anderen das Studium von Wissenschaften, die er nicht näher gegenständlich oder thematisch eingrenzt. Das ist hier sehr wichtig. Vielmehr betont er, dass der Ertrag des Studiums des Menschen eben dazu führen müsse, sich in den Dienst seiner Mitmenschen und des Fortschritts der Zivilisation zu stellen. An anderer Stelle offenbart ja Baha'u'llah dazu, vielleicht ist uns das Zitat ja auch bewusst, solche Künste und Wissenschaften jedoch, die gute Ergebnisse zeitigen, die Früchte tragen und dem Wohlergehen und dem Frieden der Menschheit dienlich sind, waren vor Gott annehmbar und werden es immer bleiben. Ja, also wir betonen nochmal, Baha'u'llah hebt davor die Instanz, eine Autorität, einen elitären Rang, einen Status ab, der zwischen dir und Gott vermittelt und betont anstelle dessen, dass du selber in der Gewissenshoheit und in der Gewissenspflicht darüber stehst, dir aus erster Hand Erkenntnisse anzueignen, die deine Beurteilung von Wahrheit begünstigen, die deine Beurteilung von Wahrheit begünstigen soll, ja. Und dementsprechend wir können jetzt natürlich noch sehr, sehr viel länger darüber sprechen, weil das ist etwas sehr, sehr, sehr Revolutionäres, Freunde. Vor allem im Gewand von Religiosität und vor allem im Lichte dessen, wann Baha'u'llah das offenbart hat, ja. Aber wir machen dann weiter, am besten mit Abschnitt 12. Und kommen dann, glaube ich, auch schon sogar schon zu Abschnitt 14, ja. 14, 13, Entschuldigung. 12, 13 können wir auch hintereinander lesen. Danke.
Soll ich weiterlesen?
Ja, bitte, gerne.
Die 12. Frohbotschaft. Jedem von euch ist es zur Pflicht gemacht, sich in einem Beruf, einem Handwerk, Gewerbe und dergleichen zu betätigen. Wir haben eure Tätigkeit bei solcher Arbeit gnädiglich zum Rang des Dienstes an Gott, dem Wahren, erhoben. Denkt in euren Herzen über die Gnade und den Segen Gottes nach und sagt ihm Dank des Abends und des Morgens. Vergeudet eure Zeit nicht mit Faulheit und Müßiggang. Beschäftigt euch mit dem, was euch und den anderen nützt. So ist es verordnet in diesem Sendschreiben, von dessen Horizont die Sonne der Weisheit und des Wortes widerstrahlt. Die verächtlichsten Menschen in den Augen Gottes sind die, welche faul dasitzen und betteln. Daher haltet euch fest an das Seil der weltlichen Mittel im vollen Vertrauen auf Gott, der euch mit allen Gütern versorgt. Wer sich in einem Handwerk oder Gewerbe betätigt, dessen Tätigkeit wird von Gott als Gottesdienst gewertet. Und dies ist nur ein Zeichen seiner unendlichen, alles durchdringenden Großmut. Die 13. Frohbotschaft, die Mitglieder von Gottes Haus der Gerechtigkeit sind mit den Angelegenheiten des Volkes betraut. Sie sind wahrlich die Treuhänder Gottes unter seinen Dienern, die Morgenröten der Amtsgewalt in seinen Landen. O Volk Gottes, was die Welt erzieht, ist die Gerechtigkeit, denn sie wird von zwei Säulen getragen, Lohn und Strafe. Diese beiden Säulen sind die Lebensquellen der Welt. Insofern ist es für jeden Tag ein neues Problem und für jedes Problem eine zweckmäßige Lösung gibt, sind solche Angelegenheiten den Geschäftsträgern des Hauses der Gerechtigkeit vorzulegen, damit sie nach den Nöten und Erfordernissen der Zeit handeln. Die sich für Gott erheben, seiner Sache zu dienen, sind Empfänger göttlicher Eingebung aus dem unsichtbaren Reich. Alle haben die Pflicht, ihnen zu gehorchen. Alle Staatsgeschäfte sind dem Haus der Gerechtigkeit vorzulegen. Aber Gottesdienste müssen so gehalten werden, wie es Gott in seinem Buch offenbart hat. O Volk Bahas, ihr seid die Dämmerorte der Liebe Gottes, die Morgenröten seiner Gnade. Besudelt eure Zungen nicht mit Flüchen und Schmähreden auf irgendeine Seele und hütet eure Augen gegen Unsittlichkeiten, Unschickliches. Tut da, was ihr besitzt. Wird es günstig aufgenommen, ist euer Zweck erreicht. Wo nicht, ist Widerspruch fruchtlos. Überlasst diese Seele sich selbst und kehrt euch zum Herrn, dem Beschützer, dem Selbstbestehenden. Verursacht keinen Kummer, geschweige denn Zwietracht und Streit. Es ist zu hoffen, dass ihr im Schatten des Baumes seines sanften Erbarmens wahre Erziehung gelangt und nach Gottes Wunsch handelt. Ihr seid alle die Blätter eines Baumes und die Tropfen eines Meeres.
Möchte vielleicht noch einmal die Texte vielleicht jemand anders lesen? Es war ja ziemlich viel auf einmal jetzt.
Ja,
Warte,
natürlich.
du kommst gerade. Hast du Interesse, die 12. und die 13. Botschaft noch einmal zu lesen? Noch bist du stumm.
Sorry.
Ja, danke schön.
Jedem von euch ist es zur Pflicht gemacht, sich in einem Beruf, einem Handwerk, Gewerbe und dergleichen zu betätigen. Wir haben eure Tätigkeit bei solcher Arbeit gnädiglich zum Rang des Dienstes an Gott, dem Wahren, erhoben. Denkt in euren Herzen über die Gnade und den Segen Gottes nach und sagt ihm Dank des Abends und des Morgens. Vergeudet eure Zeit nicht mit Faulheit und Müßiggang. Beschäftigt euch mit dem, was euch und anderen nützt. So ist es verordnet in diesem Sendschreiben, von dessen Horizont die Sonne der Weisheit und des Wortes widerstrahlt. Die verächtlichsten Menschen in den Augen Gottes sind die, welche faul dasitzen und betteln. Haltet euch fest an das Seil der weltlichen Mittel, im vollen Vertrauen auf Gott, der euch mit allen Gütern versorgt. Wer sich in einem Handwerk oder Gewerbe betätigt, dessen Tätigkeit wird von Gott als Gottesdienst gewertet. Und dies ist nur ein Zeichen seiner unendlichen, alles durchdringenden Großmut. Das nächste auch noch.
Ja.
Die 13. frohe Botschaft. Die Mitglieder des Hauses, die Mitglieder von Gottes Haus der Gerechtigkeit, sind mit den Angelegenheiten des Volkes betraut. Sie sind wahrlich die Treuhänder Gottes unter seinen Dienern, die Morgenröten der Amtsgewalt in seinen Landen. O Volk Gottes, was die Welt erzieht, ist die Gerechtigkeit, denn sie wird von zwei Säulen getragen. Lohn und Strafe. Diese beiden Säulen sind die Lebensquellen der Welt. Insofern ist für jeden Tag ein neues Problem und für jedes Problem eine zweckmäßige Lösung gibt, sind solche Angelegenheiten den Geschäftsträgern des Hauses der Gerechtigkeit vorzulegen, damit sie nach den Nöten und Erfordernissen der Zeit handeln. Die sich für Gott erheben, seiner Sache zu dienen, sind Empfänger göttlicher Eingebung aus dem unsichtbaren Reich. Alle haben die Pflicht, ihnen zu gehorchen. Alle Staatsgeschäfte sind dem Haus der Gerechtigkeit vorzulegen. Aber Gottes Dienste müssen so gehalten werden, wie es Gott in seinem Buch offenbart hat. O Volk Bahas, ihr seid die Dämmerorte der Liebe Gottes, die Morgenröten seiner Gnade. Besudelt eure Zunge nicht mit Flüchen und Schmähreden auf irgendeine Seele und hütet eure Augen gegen Unschickliches. Tut da, was ihr besitzet. Wird es günstig aufgenommen, ist euer Zweck erreicht. Wo nicht, ist Widerspruch fruchtlos. Überlasst diese Seele sich selbst und kehrt euch zum Herrn, dem Beschützer, dem Allbestehenden. Verursacht keinen Kummer, geschweige denn Zwietracht und Streit. Es ist zu hoffen, dass ihr im Schatten des Baumes seines sanften Erbarmens wahre Erziehung erlangt und nach Gottes Wunsch handelt. Ihr seid alle die Blätter eines Baumes und die Tropfen eines Meeres.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank an beide, die so wunderschön gelesen haben für uns. Die
Ja.
12. der frohen Botschaften erhebt also, wie wir gehört haben, die Arbeit in den Rang des Gottesdienstes, womit zugleich Geistlichkeit auch eine ganz neue Bedeutung erfährt, denn nicht allein das bloße Beschränken auf religiöse Angelegenheiten führt näher zu Gott, sondern vielmehr ist es die Erfüllung der weltlichen Pflichten und das Tragen von Verantwortung gegenüber Mitmenschen, was als Teil des göttlichen Gesetzes gilt, ja? Gabi?
Kannst du vielleicht bitte noch mal kurz sagen, wie denn Gottesdienste vorgeschrieben sind, gehalten zu werden?
In welchem Zusammenhang? Du meinst also wegen der 13. frohen Botschaft, wo es heißt, die Gottesdienste sollen eingehalten werden, wie sie im Buche verordnet
Ja,
sind?
Genau.
Ach so, ja, dazu kommen wir dann vielleicht auch noch gleich bei der 13. frohen Botschaft. Nur
Okay.
nochmal an dieser Stelle wichtig hervorzuheben, glaube ich, dass nachdem eben 10 die Abschaffung der Bücher verbietet und 11 sagt, man soll sich mit Kunst und Wissenschaft und dergleichen befassen, wird jetzt hier in der Reihe von Wissenschaften und Künsten, die ja kulturstiftend sind, wird jetzt dann noch die Arbeit hervorgehoben. Also jetzt haben wir Kultur im Sinne von Kunst, Wissenschaft. Und dann alles andere, was Handwerk, Gewerbe, jede andere Form von beruflicher Tätigkeit, die wird dann in diesem Kontext auch noch da in denselben Rang des Gottesdienstes erhoben. Ja? Das heißt im Endeffekt also, so baut eben die 12. Vorbotschaft auf den Vorangegangenen auf. Und es geht hier also darum, weil wir schon darüber geredet haben, als es um den Ketaba Ardas ging, wo ja auch seine Heiligkeit Bahá'u'lláh die Arbeit in den Gottesdienst erhebt, will ich an dieser Stelle nicht nochmal sehr viel dazu sagen, weil wir, wie gesagt, schon sehr häufiger darüber gesprochen haben. Wichtig ist, dass man sich nochmal vergegenwärtigt, dass also bei Bahá'u'lláh Spiritualität zur Realität wird. Also der mystische Eifer, das Wohlgefallen Gottes zu erlangen, liegt also darin, so zu leben, dass man das Wohlgefallen der Geschöpfe Gottes erlangt. Ja? Da sagt der Bahá'u'lláh auch ganz keine verborgenen Worten, dass das Wohlgefallen Gottes das Wohlgefallen seiner Geschöpfe ist. Ja? Und dementsprechend erfährt hier die Arbeit diesen besonderen Rang. Man muss aber an dieser Stelle nochmal hervorheben, dass die Arbeit ja nicht nur aufgrund dessen, dass man was für andere tut, so wesentlich wichtig ist, das mit Sicherheit. Aber darüber hinaus ist das ja auch so, dass Arbeit eine Plattform sein soll. Und deswegen ist ja das Betteln ja auch so zum Beispiel untersagt, aus verschiedenen Gründen. Eben, du sollst nicht anderen Menschen keine Umstände machen und so weiter. Aber was wirklich dahinter steht, ist, dass der Mensch eben ein Feld an Veranlagungen ist. Und wenn er nicht in die Umständlichkeit gerät, dass er gezwungen wird, etwas, was an Schaffenskraft in ihm liegt, nach außen zu tragen, dann erfüllt er seine ontologische, teleologische, geistige Stufe als Mensch, seine Bestimmung als Mensch nicht, weil er Eigenschaften und Fähigkeiten in sich brach lässt, weil er Potenziale nicht aktualisiert, weil intrinsische Begabungen keine Plattform finden, keine Möglichkeit finden, Ausdruck verliehen, Ausdruck eben zu erfahren, ja? Und um eben diesen Fähigkeiten Ausdruck zu verleihen, ist es eben notwendig, dass der Mensch zwei Dinge erfährt im Leben. Einmal Prüfungen und Schwierigkeiten und das andere eben, weil dadurch wächst der Mensch, das andere ist berufliche Schaffenskraft. Und das kann dann auch, also es hat dann nichts damit zu tun, wie viel jemand auch im Monat Einkommen hat, weil daran messen wir jetzt ein bisschen so Arbeitstätigkeit oder so oder wie sagt man, die Norm davon, was eine gute Arbeit ist oder so weiter, ja. Wie viele Jahre hat man für was Ausbildung gemacht, studiert und wie viel bringt das auch monatlich ein? Darum geht es tatsächlich nicht, sondern für Bahá'u'lláh essentiell wichtig ist, dass du halt einfach deine intrinsische Schaffenskraft manifestieren kannst. Und in jeder Form, wie das eben Gestalt annimmt, gepaart mit dem Geiste dessen, dass du das tust für das Wohl anderer, damit gepaart erfährst du eben die Gegenwart Gottes. Im Sinne eines Zustandes, der dir zuteil wird. Und das verstehen wir als wahre Geistigkeit, wahre Mystik. Es ist also so tatsächlich, dass Spiritualität sich in diesen praktischen Nuancen ausdrücken muss, ja. Und in diesem Sinne wird ja zum Beispiel von Shore Effendi, die ja auch, wenn man als Mutter alleine zu Hause die Kinder erzieht, das wird ja auch als Gottesdienst angerechnet, als Beruf, als Arbeit erachtet. Also damit will ich schon mal betonen, es geht tatsächlich nicht um die Jahre der Ausbildung, die man für eine Arbeit hinter sich hat und auch nicht um das monatliche Einkommen, sondern es ist eher tatsächlich der Geist dessen, in dem ich getragen bin, etwas für andere zu tun. Und das Gegenteil und das andere Extrem wäre einfach, dass man ja nur Dinge für sich selbst tut, für, sagen wir mal so, in Anführungsstrichen für den eigenen Spaß und so weiter, für die eigene Muße nur und eben tatsächlich nichts leistet, was anderen zugutekommen kann und was also im Umkehrschluss auch die eigenen inneren Fähigkeiten polieren würde, manifestieren ließe, ja. Und Beruf ist also dementsprechend auch nicht so unbedingt, jetzt muss eine 39-Stunden-Woche sein oder mehr, weniger, wie ist das? Sondern es ist halt im Endeffekt der Geist, der unser Leben und unser Lebenswandel beseelen muss, dass wir etwas für andere tun. Und im Endeffekt, natürlich knüpft es dann bei Bahá'u'lláh auch daran, und das kommt später nochmal bei Tahrazad auch nochmal vor, dass natürlich das zum Reifegelangen des Menschen auch bedarf, dass er natürlich die weltlichen Umstände hat, um sein Leben entsprechend auch zu gestalten. Also dann im nächsten Schritt, nachdem wir betont haben, was die Ethik des Arbeitens ist, ist es schon auch wichtig, dass der Mensch etwas macht, was natürlich auch dazu führt, dass er sein eigenes Wohl, das Wohl seiner Familie, seiner Community und wie auch immer, auch materiell mitgestalten kann durch die weltlichen Mittel, die ihm zuteil werden. Also das ist dann auch da nicht völlig ausgeschlossen und das natürlich auch nicht im Geiste des Kommunismus zu betrachten, sondern im Endeffekt ist es schon so, dass der Mensch dann auch danach streben soll, dass er Möglichkeiten erfährt, um eben die Lebensumstände von sich selbst, seiner Familie und seiner Gemeinde eben auch positiv beeinflussen zu können, ja. Da wird ja von Bahá'u'lláh in Tahrirsat später auch betont, also das erste Tahrirsat ist also, da wird hervorgehoben, dass eben der Mensch auch so seine zu geistigen Reife gelangen soll, dass das nur durch die Anerkennung der Manifestation geht. Aber dann heißt es auch, dass wenn jemand zu dieser geistigen Reife erhoben wird, er auch des Wohlstandes bedarf. Und der Wohlstand, den er sich durch Arbeit, Tüchtigkeit, Eifer, durch etwas, was er tut für andere, eben redlich verdient, das ist vor Gott annehmbar, wohlgefällig und entspricht auch der Zierde des menschlichen Daseins. Ja, also im Endeffekt haben wir jetzt ein bisschen also über eine andere Perspektive über dieses Thema von Arbeit des Gottesdienstes gesprochen, weil alle anderen Aspekte, glaube ich, hatten wir schon in vergangenen Sessions mal erwähnt gehabt im Rahmen unserer Ketabach. Das Vertiefung, wenn nicht, dann muss man das vielleicht an anderer Stelle nochmal betonen, weil dieser Punkt ist hier sehr, sehr wichtig. Und, hier können wir keine Abkürzung wagen, natürlich, um nur zum nächsten Thema zu kommen, weil das natürlich ein sehr, sehr wesentliches, wichtiges Thema ist. Vor allem auch, weil das ja auch konkret anders ist, als wie die Sufis, Mystiker, Derwische und generell so ein bisschen auch die Mainstream-Religiosität Arbeit verstanden hatte. Dass es im Endeffekt Menschen gibt, die müssen halt einfach arbeiten, das ist so deren Ding und deren Peripherie und Sphäre, aber dann gibt es halt eben die elitären, vergeistigten Menschen, die A, einerseits vielleicht sich von der Gesellschaft komplett absondern und auch den Wohlstand verabscheuen, gar nicht mal so Derwische-mäßig, so Sufis und so, Mönche. Und dann gibt es halt aber auch noch so die Geistlichen, die sich dadurch bereichern, dass sie zwar selber nicht arbeiten, aber das Seelenheil der anderen managen. Und das ist natürlich von Bahá'u'lláh hier eine klare Absage, nachdem wir gehört haben, bei Frohe Botschaft 9, es gibt keine Autorität zwischen Gott und Mensch. 10, 11 sagt, du sollst alles wissen und dergleichen dir aneignen, alles darfst du lesen, Bücher soll man nicht vernichten. Dieses Konzept geheimes Wissen, mythenumwobenes Wissen, das nur eine Handvoll Geistliche irgendwie haben und der Rest der Gesellschaft ist irgendwie mit einem Fragezeichen versehen und so. Das hebt alles Bahá'u'lláh auf, betont hier an dieser Stelle das Arbeit Gottesdienstes. Bestimmte Aspekte habe ich jetzt in der Ethik und in der Bestimmungswirkung von Arbeit versucht zu erwähnen, aber ein anderer Aspekt, der nochmal historisch evaluiert werden muss, ist, dass das natürlich auch revolutionär einschneidend ist, im Lichte dessen, wie eben auch andere Menschen im Rahmen der Religiosität sich daran bereichert haben, an den einfachen Menschen, die halt so religiöse Steuern und sowas bezahlt haben und dann also Bauern waren, die halt einfach so auf dem Feld Ertrag leisten mussten, gearbeitet haben und dergleichen oder anderweitig schwere Arbeiten getan haben und die Geistlichen waren halt damit eben beschäftigt, dass sie halt eben nur ein bisschen Amen gesagt haben und Seelenheil der Menschen gemonitort haben und so weiter und dann sich dadurch bereichern ließen. Und gleichzeitig auch eine Absage natürlich an die Sufis, derwische Mystiker, die halt glaubten, dass Religiosität darin besteht, sich der Welt den Rücken zu kehren, eben gar nichts mit den Verantwortlichkeiten der weltlichen Welt zu tun zu haben und dass das eben schon reichen würde, um eben das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Bahá'u'lláh weist alle diese Dinge nun ab und betont, du kommst Gott näher, indem du eben einer entsprechenden Arbeit nachgehst, die dir Erfüllung schenkt und dir die Möglichkeit gibt, dass du was für das Wohl anderer in der Gesellschaft leisten darfst, ja? Und dann sollst du auch dadurch Geld bekommen, dann sollst du auch dadurch viel verdienen oder Wohlstand haben oder dergleichen. Das ist dann alles auch wohlgefällig. Gott verwirft den materiellen Reichtum ja nicht. Es ist der Umgang des Menschen damit, der eben ethisch gerahmt wird. Natürlich gibt es Aspekte von sozialer Gerechtigkeit, die aber Bahá'u'lláh auch stark macht und betont, für dass keine Extreme in beiden Richtungen möglich sind, aber auch nicht Reichtum einfach kulminiert werden kann als Monopol weniger in der Gesellschaft. All diese Aspekte, da gibt es auch Gebote, die dem vorbeugen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass der materielle Wohlstand an sich nicht verwerflich ist, sondern es ist der Umgang des Menschen, der entscheidend ist. Abdu'l-Bahá sagt ja, Loslösung bedeutet nicht, dass man mittellos ist, sondern es ist die Freiheit des Herzens. Und hier betont Bahá'u'lláh tatsächlich, dass das der Stufe des Menschen entspricht, dass er einer Arbeit nachgeht, sich dadurch ausdrücken kann, und eben auch dem Wohl anderer dient, ja. Und wenn wir nun bei 12. Frohe Botschaft über die Arbeit gesprochen haben per se, warum habe ich gesagt, soll 13. Frohe Botschaft hinterhergelesen werden? Weil die 13. Frohe Botschaft, wenn die 12. die Arbeit für die Gesellschaft, für das Menschsein war und dergleichen, ist eben die 13. frohe Botschaft die übergeordnete Arbeit für den Frieden, die übergeordnete Arbeit für die Einheit der Menschheit. Für diese Arbeit ist eine Institution von Baha'u'llah ins Leben gerufen. Arbeiten wir tagtäglich um unsere um das Notwendige und unsere Gewissenspflicht eben für die Gesellschaft zu erbringen, wird in der 13. frohen Botschaft hervorgehoben, dass es eine Instanz gibt, die für den Frieden arbeitet und diesen eben etabliert, gewährleistet. Und das ist also eben im Lichte von dem Bund Baha'u'llah zu betrachten, wonach seine Gemeinde nicht ohne Führung belassen wird, sondern durch die Institution des Universalen Hauses der Gerechtigkeit fortlaufend der Vision seiner Offenbarung teilhaftig wird. Und an jener Stelle bezeichnet seine Heiligkeit Baha'u'llah jene höchste Institution auch als Empfänger göttlicher Eingebung aus dem unsichtbaren Reich, der alle Gläubigen bedingungslos zu gehorchen haben. Die Gläubigen müssen der Institution des Universalen Hauses der Gerechtigkeit bedingungslos gehorchen, weil das Universale Haus der Gerechtigkeit ein verlängerter Arm, eine manifeste Erscheinung von Baha'u'llah als der Manifestation Gottes und als dem verlängerten Arm des Baha'u'llah als verlängerter Arm des Urwillens wirkt weiter in dem verlängerten Arm des Universalen Hauses der Gerechtigkeit. Ja? Und darüber hinaus versieht Baha'u'llah das Universale Haus der Gerechtigkeit, deren Mitglieder er eigens als Treuhänder Gottes unter seinen Dienern und die Morgenröten der Amtsgewalt in sein Land nährt, in diesem Lehrsatz auch mit dem Mandat, nach den Nöten und Erfordernissen der Zeit zu handeln. Das ist sehr wichtig, weil diese Frage vielleicht mal aufkam. Wie stehen die Baha'i dazu, eben wenn die Zeit sich ändert? Aber wie wir immer sagen, ja, wenn sich die Zeit ändert, dann muss eine neue Offenbarung kommen. Christentum konnte die Fragen späterer Jahrhunderte nicht mehr artikulieren, mit Antworten artikulieren, keine Antworten mehr für die Fragen der Zeit artikulieren, genauso mit dem Islam heutzutage, der in der Sackgasse steckt und einfach die Menschen auch religiöser werden lässt als mehr als alles andere. Also ich meine, im Endeffekt ist, kann man es nicht anders sagen, also das Kulturgut Islam, wir reden nicht über die Offenbarung, Kulturgut Islam heute ist für die Menschheit zur größten Calamity geworden, ist die größte Heimsuchung der Gesellschaft geworden und so wie Baha'u'llah das vorausgesagt hat. Und es ist halt de facto so, weil die Menschen nicht nur Leid aus der Religion erfahren und Religion nur noch herhält, um die Menschen blind zu halten, sondern auch, weil es Menschen einfach von Religiosität entfernt, weil Menschen areligiöser denn je werden, eben durch die Sachen natürlich, die aus der Kirche immer mehr rauskommen, aber spezifisch eben, wenn 57 Staaten in der Welt beanspruchen, nach dem Islam zu leben und kein einziger Staat nach Gerechtigkeit ausgerichtet ist und funktioniert, dann ist das natürlich auch für die Menschen es ist ein Trigger, dass man eben Religiosität, die Beziehung zu Gott und dergleichen einfach in Frage stellt für sich, ja. Und das sehen wir. Wir sehen, dass die Menschen in Scharen von der Religion flüchten und Baha'u'llah nun antwortet mit Folgendem. Er sagt, dass das Universale Haus der Gerechtigkeit nach den Nöten und Erfordernissen der Zeit handeln muss, anders als bei den religiösen Institutionen der Vergangenheit, die ja versuchen, einen gewissen Status im Aufrechtzuerhalten und nicht in der Lage sind, die Dialektik mit dem Zeitgeist zu erfassen, zu erforschen und entsprechend eben Führung zu geben. Ist es so, dass das Universale Haus der Gerechtigkeit, und da kam ja die Frage von Gabi auch mit den, wie Gottesdienste, was Baha'u'llah damit meint, dass sie nicht eben angetastet werden können und so. Darauf gehe ich gleich ein, aber im Endeffekt meint Baha'u'llah Folgendes, ganz allgemein, Gabi. Das, was Baha'u'llah verordnet hat, ist unantastbar, weil er es als Manifestation der Unfehlbarkeit so dargelegt hat, bis die nächste Manifestation kommt. Nur eine Manifestation kann Badar machen, sozusagen, also die Offenbarung verändern, anpassen, ja, und abrogieren. Nur ein Offenbarer, der im Grunde derselbe Offenbarer ist, der dieselben Gesetze einstmals auch offenbart hatte. Weil Baha'u'llah die Wiederkunft von Jesus und Mohammed ist, kennt er nur das, was er auch früher als Mohammed und Jesus gesagt hat und kann das für die heutige Zeit neu anpassen und dergleichen. Weil die nächste Manifestation die Wiederkunft Baha'u'llahs ist, ist es klar, dass Baha'u'llah selber natürlich die Vollmacht hat, seine eigenen Gesetze vor 1000 Jahren noch wieder zu verändern. Der Mensch kann keine menschgemachte Reform bemühen. Das ist ja das, was wir auch dem Christentum, also Shuri Fenn dem Christentum vorwirft. Es war halt gut gemeint, aber im Endeffekt musste der Mensch gar nicht die Religion Gottes verstümmeln und Dinge ändern, die einfach nicht mehr gepasst haben, sondern die Reform ist die nächste Religion. Reform des Judentums war Jesus. Reform des Christentums, als es nicht mehr funktionierte und dergleichen, war der Islam. Und die Reform des Islam, wir brauchen keine Reform von Muslimen selbst. Die Reform des Islams war der Bab, war die Sendung Baha'u'llahs. Jede neue Offenbarung ist die Reform, die Gott schickt von der vorangegangenen Offenbarung. Und deswegen ist es hier also auch wieder stark von Baha'u'llah betont, der Mensch kann nicht in die Heilige Schrift selber eingreifen und Dinge verändern, die der Offenbarer dargelegt hat, bis zum Kommen des nächsten Offenbarers. Das Universale aus der Gerechtigkeit kann jedoch, und das ist jetzt wichtig, sehr gut zuhören, kann sehr eigene Beschlüsse, die sie verfasst haben, erlassen haben für eine Zeit, in einem späteren Zeitalter wieder ändern. Und das verleiht dem Baha'i Spirit, der Baha'i Offenbarung, den Geist der Flexibilität im Lichte des Zeitgeistes. Das lässt die Baha'i-Sache organisch sein, natürlich sein, graduell und sehr, also sehr entsprechend der Nöte der Zeit eben auf die Belange der Zeit auch reagieren. Und dementsprechend, ihr wisst ja auch, wie das Universalausdrehrecht fungiert. Natürlich wissen wir, in übergeordneter metaphysischer Ebene ist das Unfehlbarkeit, die schützende Hand des Bab und Baha'u'llahs, betont Abdu'l-Bahá explizit. Beide stehen über dem universalen Haus der Gerechtigkeit, aber universal aus der Gerechtigkeit, wir wissen ja, wie das funktioniert. Beratung, Expertise wird hinzugezogen. Universal aus der Gerechtigkeit berät auch nicht alles nur für sich, holt sogar fachkundige Leute hinzu, wenn notwendig. Das heißt also, im Endeffekt ist das diese Art wissenschaftlicher Diskurs, Exkurs, Beratung, Schlussfolgerung, Reflexion und auch das Anpassen von Ergebnissen an den Grad an Wissen, der eingeholt wird. Das Universal aus der Gerechtigkeit betont ja selber als sie gefragt wurden, gab es eine sehr klare Botschaft von ihnen. Das heißt, wenn sozusagen der Status der Erkenntnis sich verändert, der zu einem Beschluss geführt hat, kann derselbige Beschluss auch nochmal neu verfasst werden. Ja? Das ist also nicht so, wie sagen, das war so und dann ist es im Sinne von unfehlbar, im Sinne von unverrückbar. Es ist unfehlbar in der Gehorsamspflicht, die der Beschluss einfordert. Der Beschluss selbst kann vom universalen Haus der Gerechtigkeit zu einem anderen Zeitpunkt angepasst werden. Ja? Und dementsprechend ist also, wie Baha'u'llah hier sagt, wird das universale Haus der Gerechtigkeit nach den Nöten und Erfordernissen der Zeit handeln und ist eben mit dieser Flexibilität versehen, die göttliche Führung an die Vorgänge in der Welt, an die Geschehnisse der Welt eben anzupassen. Das ist unglaublich. Also hat sich ganz viel früher eben mich mit der Baha'i-Sache beschäftigt hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte dieser Punkt mir sehr, 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 sehr gefallen. Ich fand ihn sehr besonders attraktiv, dass das eben so ist, dass das Universale aus der Gerechtigkeit Unfehlbarkeit zugesprochen bekommt, aber dann von Baha'u'llah die Vollmacht auch verliehen bekommt, dass sie eben auch eigene Beschlüsse in späteren Jahrzehnten, Jahrhunderten ändern können, in selbigen Amtszeit auch ändern können, Amtsperiode. Aber das heißt, ein Universale aus der Gerechtigkeit, in dem Herr Grossmann und Herr Nachtschawani, möge Gott ihre Stufen erhöhen, die sowieso schon über unser Begreifen erhöht sind. Er sollte dann später das Universal aus der Gerechtigkeit ohne diese zum Beispiel Mitglieder etwas anderes beschließen zu einem bestimmten Fall, dann ist das eben auch rechtens. So ist also das Universale Haus der Gerechtigkeit als Institution unfehlbar und in jedem Zeitalter in der neuen Besetzung auch in der Lage, eigene Beschlüsse nochmal anzupassen. Ja? Das haben wir jetzt mehrmals betont. Freunde wissen ungefähr, was ich damit sagen will. Aber was interessant ist, Baha'u'llahs übertragene Vollmacht, bedeutet, dass das Universale Haus der Gerechtigkeit bezüglich allem, was nicht in seinen Schriften explizit niedergelegt wurde, als göttlich autorisierte legislative Gesetze erlassen könne, die von der höchsten Institution selbst jedoch, wie gesagt, dann nochmal geändert oder abgeschafft werden können. Es ist in diesem Zusammenhang aber auch spannend wahrzunehmen, dass seine Heiligkeit Baha'u'llah hier bezüglich der Funktion des Universalen Hauses der Gerechtigkeit eigens betont, alle Staatsgeschäfte sind im Haus der Gerechtigkeit vorzulegen. Die Mitglieder von Gottes Haus der Gerechtigkeit sind mit den Angelegenheiten des Volkes betraut. Dies, und das ist jetzt sehr wichtig, würde dem Universalen Haus der Gerechtigkeit bezüglich ihrer künftigen Rolle innerhalb der Weltgesellschaft eine weit stärkere Geltung verleihen, als man im Lichte eines von der Gegenwart gezeichneten extremen Säkularisierungsverständnisses annehmen würde. Das, was ich jetzt sage, könnte auch missverstanden werden, deswegen müssen wir es ganz, ganz klar verstehen, was ich damit sagen will. Das Universale Haus der Gerechtigkeit ist nicht allein das höchste religiöse Gremium der Welt, sondern zugleich die letzte Instanz bei der Klärung staatlicher wie gesellschaftlicher Angelegenheiten, Problemen und Fragen. Und ich sage das, weil ich schon in Baha'i-Kreisen auch und verschiedenen Seminaren und so weiter, Tagungen gehört habe, dass das Universale Haus der Gerechtigkeit völlig also auszuklammern sei, wie Baha'u'llah gesagt haben solle, aus den gesellschaftlichen Fragen und dergleichen, was die Baha'i-Religion das sozusagen anders handhabt als die früheren Religionen, das sowieso. Aber dass es sozusagen dann so ist, dass das Universale Haus der Gerechtigkeit nicht in die staatlichen Angelegenheiten eingebunden ist. Hier und andere Stellen sprechen bei einer ganz klaren Sprache. Hier heißt es von Baha'u'llah nochmal, alle Staatsgeschäfte sind im Haus der Gerechtigkeit vorzulegen. Die Mitglieder von Gottes Haus der Gerechtigkeit sind mit den Angelegenheiten des Volkes betraut. Also es geht hier nicht nur rein um religiös-Bahai-interne Fragen, sondern später auch um weit größere Fragen, die sie als letzte Instanz in der neuen Gesellschaftsordnung klären werden. Ja? Das heißt also, in diesem Lichte könnte man eben diesen Teil des Loe Bescharat, also nichts zur Darstellung einer Verordnung des Bundesbehaulers, zugleich auch als einen zukunftsweisenden Ausblick auf die neue Weltordnung und die Rolle des universalen Hauses der Gerechtigkeit darin lesen. Insbesondere im Kontext der Religionsgeschichte eben, in der sich keine heilige Schrift der früheren Sendungen jemals bezüglich der geistigen wie administrativen Führung nach dem Ableben der jeweiligen Manifestation äußerte, ist diese frohe Botschaft ein unverkennbares Novum, das allein in der Offenbarung Baha'u'llahs zu finden ist. Ja? Dieser Lehrsatz hängt also mit dem Reifezeitalter des Menschen zusammen, insbesondere wenn man bedenkt, dass es die geistige Mündigkeit der Menschheit bedurfte, damit Gott seinen Geschöpfen den Bund, die göttlich geführten Institutionen und das Gerüst der neuen Weltordnung schenkt, die allesamt dazu ausersehen sind, das Ziel von der Einheit der Menschheit zu verwirklichen und dauerhaft eben zu gewährleisten. Abdu'l-Bahá sagt in aller Deutlichkeit: So fest und mächtig ist dieser Bund, dass seit Anbeginn der Zeit bis zum heutigen Tag keine religiöse Sendung etwas Gleiches hervorbrachte. Der Angelpunkt der Einheit der Menschheit ist unzweifelbar nichts anderes als die Macht des Bundes. Ja? Das heißt, wir müssen es nochmal betonen: Universal aus der Gerechtigkeit wird nicht in so, also generell die neue Weltordnung wird nicht in diesem Säkularisierungsverständnis aufgeteilt, wie wir das heute aus der Gesellschaft kennen. Säkularisierung per se ist etwas sehr Gutes, wenn wir es im Lichte der Zeit reflektieren. Was meine ich damit? In der Vergangenheit, wir müssen eine ganz klare Sache ja definieren. Wir können ja nicht einfach sagen, jeder Begriff ist an sich immer gut und immer anwendbar, wenn der Case einfach anders ist, der Kontext. Säkularisierung müssen wir im Kontext sehen. Kontext war, geschätzte Freunde, Kontext war, frühere Religionen hatten keine Führung bezüglich dessen, wie die Religion administrativ oder anderweitig sachdienlich verwaltet werden soll. Wie sind die Obliegenheiten zu verwalten? Wie soll die geistige Führung ausschauen und sich kanalisieren und so weiter? Weil es das nicht gab, haben Einzelne im Rahmen der religiösen Gremien die Autorität, ihre eigene Autorität im Deckmantel der Religiosität missbraucht, haben in Gesellschaftsbelange eingegriffen und viel Schaden verursacht. De facto gab es aber keine Checks and Balances, um das überhaupt irgendwie zu rahmen. Und dementsprechend, weil es eben keinen Bund, keine Führung bezüglich der Zukunft der Führerschaft des Glaubens in der Heiligen Schrift der Vergangenheit gab. In dieser Sendung allerdings hat Baha'u'llah tatsächlich die religiöse Peripherie sehr deutlich in das Gesellschaftsleben reingeholt. Wir können nicht mehr sagen, Baha'u'llahs Führung wie Christentum und Islam ist mehr so nur Seelenheil, ist mehr nur geh deinen eigenen Weg. Religiosität wurde entprivatisiert von Baha'u'llah. Es hat sehr deutlich, und das ganze Tablett zeugt dafür, sehr starken Gesellschaftsbezug, sehr starken Bezug mit dir und im Miteinander mit anderen. Wenn das der Fall ist, können wir hier schon nicht mehr von Säkularisierung sprechen, im strengsten Sinne. Es gibt säkulare Aspekte in der Bahá'í-Offenbarung, aber es ist keine absolute Säkularisierung, so wie die Bahá'í-Religion Züge der Demokratie hat, aber nicht nur bloß eine Demokratie ist, sondern mehr als das. Versteht ihr, was ich sagen will? Der Punkt ist nämlich, da steckt mehr dahinter. Bahá'u'lláh hat nämlich erstmals die Führung der Offenbarung und die Führung der Gesellschaft so in den Kanon seiner Heiligen Schrift in den Kanon seiner Heiligen Schrift integriert. Das ist also anders als im Koran, das ist anders als in der Bibel und dementsprechend können wir nicht denselben Säkularisierungsdeutungsversuch anlegen an die Bahá'í-Sache, weil es einfach grundsätzlich anders ist. Bahá'u'lláh hat also die gesellschaftlichen Belange in den Kanon seiner mystischen Schriften mit eingebettet und dementsprechend müssen wir also die Bahá'í-Offenbarung als etwas Holistisches betrachten, was das Seelenheil des Einzelnen betrifft, aber eben auch Aspekte der gesellschaftlichen Belange in sich mit einschließt. Vor allem die Bahá'í-Religion ist hochpolitisch im Ausdruck, zum Beispiel Weltordnung. Baha'u'llahs Akt an die Staatsmänner seiner Zeit, Tabletts zu schreiben, das ist ein politischer Akt. Politik per se ist auch kein schlechter Begriff, den wir verteufeln sollten. Politik, wie er verstanden wird von Aristoteles, habe ich ja vor 2 Jahren in Tambach ja auch noch versucht zu betonen, ist ja dieses zur Gemeinschaft gerichtet. Kommt ja von diesem Polis-Begriff, Politeia und dergleichen. Alles, was Gemeinschaftsbildung, Gemeinschaft und Gemeinde betrifft. Bahá'í-Religion, allein schon mit dem Slogan von Gemeindebildungsprozess, das alles, was sie tun, das sind schon politische Akte. Es ist nichts Parteipolitisches, es ist nichts so toxisch-Politisches, wie wir es heute kennen, aus den Schlagzeilen der Politik, der medialen Politik, aber es ist ein politischer Akt. Gemeinschaftsbildung, kulturstiftend zu wirken, das sind alles politische Aspekte. Es sind Synonyme, die in diese Gleichung des Politisierens mit reinfallen. Und dementsprechend auch, wenn wir von einer neuen Weltordnung sprechen, von den Institutionen oder dergleichen, die jetzt zwar noch geistiger Rat heißen, weil wir jetzt eben noch nur unter uns sind, aber dass später mal der Titel von hier diesen geistigen Räten Häuser der Gerechtigkeit wird. All das spricht ja eine klare Sprache. Es geht also darum, dass Religion nicht nur eine Privatgeschichte ist, sondern dass es trotzdem Impulse setzt für die Befruchtung der Gesellschaft, ja? Und dich auch inspirieren soll, nicht nur für dein persönliches Leben, sondern auch für dein soziales Leben. Und es gibt säkulare Aspekte, wie zum Beispiel, dass kein Mensch vor dem Gesetz bevorzugt wird, Bahai, nicht Bahai, egal welche Institution er dient, vor dem staatlichen Gesetz wird jeder gleich behandelt. Das ist ein säkulärer Aspekt, den es in den früheren Religionen so nicht gab, wo es Immunität für Geistliche oder dergleichen mal gegeben hat oder wie auch immer das Gesetz auch eben ausgehebelt werden konnte durch die Geistlichkeit oder so weiter. Und es auch immer ein Spannungsverhältnis gab zwischen der obrigen Führerschaft, dem König und so weiter und seinen Ministern und dann halt eben den Geistlichen, die halt eben sich immer in Konkurrenz eben als die wahren Führer, als die wahren Sachwalter in Konkurrenz zu dem weltlichen Machtapparat sahen. Das alles hebt Baha'u'llah auf. Er vereint diese Aspekte eben und hebt zum einen die Macht der einzelnen Regierungsvertreter, also Könige auf, hebt die Macht als einzelnen elitären Gelehrten auf und gibt die Macht, das Prinzip Macht, was es im Bahai-Glauben ganz deutlich gibt, verleiht allerdings den Institutionen, die von einem Kollektiv getragen sind und auch von einem Kollektiv gewählt werden. Einzelne Figuren im Bahai-Glauben haben charismatische Macht inne. Also wir müssen da das Machtverständnis von Max Weber aus der Soziologie bemühen, wo er verschiedene Kategorien nennt, aber ohne jetzt die Freunde jetzt überfordern oder auch langweilen zu wollen. An sich ist ein spannendes Thema, aber ich meine an sich, es geht halt eben darum, dass einzelne Personen keine Entscheidungsgewalt haben, sondern mehr charismatisches Wirken innehaben und dass Entscheidungsbefugnisse bei Institutionen liegen, die von einem Kollektiv gewählt sind und auch in einem Kollektiv besetzt sind. Ja, das müssen wir eben unterscheiden, und das spricht Baha'u'llah von den Herrschern Bahas und den Regenten Bahas. Entschuldigung, den Herrschern und Herrschern und Regenten Bahas und den Gelehrten Bahas. Gelehrten sind der ernannte Zweig, der keine Entscheidungsgewalt hat, allerdings inspirierend charismatische Wirkmacht inne hat und dann Hände der Sache Gottes oder so. Und dann gibt es halt eben den gewählten Zweig, wo die Macht zur Entscheidungsgewalt konzentriert ist. Und dieser gewählte Zweig ist dann eben, wie der Name schon sagt, wird dann halt eben gewählt, direkt oder indirekt eben vom Kollektiv der einzelnen Gläubigen. Also indirekt meine ich auch eben durch Delegierte oder eben halt, indem wir den geistigen Rat selber unmittelbar wählen. So, und das heißt also, wir haben es hier mit einem neuen Konzept von Säkularisierung zu tun. Das heißt also, der Punkt ist einfach, dass religiöser Status oder dergleichen dich nicht in der Gesellschaft absondert. Das sind diese säkularen Aspekte und andere. Aber, und auch, dass zum Beispiel Mitglieder in den Institutionen genauso wie alle anderen Gläubigen sind. Also das heißt, universale Hausmitglied ist genauso wie Erika, Kiomas und Schachmann. Wir sind da alle dann sozusagen auf der gleichen Ebene stehend. Und das sind so diese Aspekte, die da zu nennen sind. Was interessant ist, ist auch tatsächlich, dass beispielsweise Ereignisse in der politisch-sozialen Welt nicht als Gründe herhalten können, um eben auch die religiösen Gesetze zu verbiegen und dergleichen oder irgendwie dergleichen anzupassen. Deswegen sagt ja Baha'u'llah, dass die Gottesdienste so bleiben müssen, wie sie sind und dergleichen. Und das Universal aus der Gerechtigkeit zu diesen anderen in Addition zur Erklärung bedürfenden Fragen dann eben antworten kann, die Baha'u'llah offen gelassen hat oder die eben nicht Teil seines Kanons an Schriften sind. Und was an sich aber sonst wichtig ist, dass wir hervorheben, dass das Universal aus der Gerechtigkeit nicht eine rein symbolisch repräsentativ geistige Rolle innehat und dann sonst das Gesellschaftsleben so auf einem anderen Gleis passiert, sondern das sind eben, so wie wir hier das jetzt lesen, ganz klar eben, das ist ein ganz klar holistischer Ansatz, die neue Weltordnung ist ein holistischer Ansatz. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns das nochmal vor Augen führen. Dann, was aber auch noch spannend ist, ist, dass hier Baha'u'llah auch in diesem Zusammenhang eben Baha'u'llah auch deutlich macht, worauf das Fundament der aus dem Bund geborenen Weltordnung beruht. nämlich der Gerechtigkeit, welche von den beiden Säulen Lohn und Strafe getragen wird. Interessanterweise, also die höchste Institution ist das universale Haus der Gerechtigkeit. Dann betont Bahá'u'lláh, Gerechtigkeit basiert auf zwei Säulen, Lohn und Strafe, die als Lebensquellen der Welt bezeichnet. Warum sagt, also es hat jetzt viel Bedeutung, aber nur ganz kurz. Wenn die höchste Institution universal aus der Gerechtigkeit ist und Bahá'u'lláh sagt, dass die explizit mit den Staatsangelegenheiten und den Angelegenheiten des Volkes betraut sind, muss dann, definiert er auch nochmal, was Gerechtigkeit bedeutet, Lohn und Strafe. Das heißt, das Universalhaus der Gerechtigkeit ist das Universalhaus der Gerechtigkeit nicht, weil einfach auch alles durchgehen wird und wir sagen so, ja, wir als Bahai muss man doch immer alles verzeihen oder dergleichen. Das ist eine individuelle Geschichte. Institutionen müssen sich nach dem Prinzip von Lohn und Strafe orientieren, ja? Natürlich jeden Case auch dementsprechend nach, mit dem im Kontext betrachtet. Aber der Punkt ist, der Einzelne, wenn er aufgerufen wird, ist in den Bahai-Schriften ethisch aufgerufen, immer zu vergeben, sogar seinen Peinigern zu vergeben und für deren Seelenwohl zu beten. Und Abdu'l-Bahá sagte, wenn jemand dir Gift gibt, gib Honig und dergleichen. Aber die Institutionen haben eine ganz klare Aufgabe inne. Das ist der Schutz des Allgemeinwohls. Da können wir nicht davon ausgehen, egal was jemand macht, ja, wir beten einfach für ihn und dann ist dann macht er einfach so weiter und das ganze Prinzip von Neue Weltordnung, Einheit und dergleichen wird dann so eben in Absurdität geführt und das Wohl der Menschen eben gefährdet. Die Institutionen müssen nach dem Rechtmaß der Gerechtigkeit eben handeln. Bahá'u'lláh betont ganz klar Lohn und Strafe. Und im folgenden Absatz wendet sich dann seine Heiligkeit Bahá'u'lláh an das Volk Bahá'ís, das dazu ersehen ist, jene neue Weltordnung zu gestalten und legt ihm dann zugleich die geistigen und ethischen Grundbedingungen ihres gottgegebenen Mandats nahe, welche schließlich die Gesinnung ihrer Mitmenschen verwandeln werde. So ruft dann Bahá'u'lláh jene Mitarbeiter an der Errichtung einer neuen Weltordnung auf, höchste Reinheit zu verkörpern, niemals zur Ursache für Uneinigkeit zu werden und sich um das Zustandekommen von Verbundenheit unter den Menschen zu mühen. Was ich an dieser Stelle nochmal betonen möchte, ich glaube, wir haben ein bisschen Absatz jetzt, also ich meine, es ist eh, wir haben dem Absatz nicht Genüge getan, da steckt sehr, sehr, sehr viel drin. Aber ein anderer Aspekt, der hier noch wichtig war, bitte ob Acht auf diesen Satz, wo es heißt, die sich für die Sache Gottes mühen, ungefähr, heißt das ja da, die werden sozusagen zu Empfängern von göttlicher Eingebung. Sehen wir denn die Stelle? Das Interessante ist, natürlich spricht Bahá'u'lláh hier, jetzt gut zuhören, Kiomas, jetzt musst du ein Ohr werden. Keine Nase, keine Augenbraue, jetzt musst du ein Ohr werden. Diese Stelle ist sehr wichtig, weil Bahá'u'lláh natürlich in diesem Absatz von dem universalen Haus der Gerechtigkeit spricht. Und das Volk Bahá'ís in diesem Zusammenhang, wie auch im Tablet von Karmel, in dem Kontext, den Bahá'u'lláh nennt, natürliche Mitglieder vom universalen Haus der Gerechtigkeit sind. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, sagt Bahá'u'lláh hier explizit nicht die Mitglieder vom universalen Haus der Gerechtigkeit, sondern sagt allgemein, auch wenn ich nochmal betone, natürlich damit die Mitglieder vom universalen Haus der Gerechtigkeit gemeint sind, aber allgemein betont Bahá'u'lláh, die sich für die Sache Gottes bemühen, erheben, werden eben zu Empfängern von göttlicher Eingebung, weil ich damit etwas hervorheben möchte. Auch das ist ein signifikanter Aspekt der Bahá'í-Offenbarung, den ich schon vorher, früher mal hervorgehoben habe. Dass Bahá'u'lláh nämlich sagt, dass das das Zeitalter ist, in dem der einzelne Mensch zum Kanal für göttliche Eingebung und Inspiration werden kann. Und dass er in diesem Sinne sogar Werke offenbart hatte, die er offenbart, aber so tut, ich habe es mal erwähnt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, beim Kitab-e-Badi-Kontext habe ich es mal beispielsweise einmal erwähnt, dass er in der Sprache seiner Gläubigen spricht, dass er so tut, als ob er einer seiner Gläubigen wäre, die diese Worte sprechen. Weil er etwas macht, und das ist sehr wichtig, finde ich. Und zwar, er macht den Menschen in diesem Zeitalter zum Anteilnehmer an Revelation, an Offenbarung. Und das ist eines der signifikantesten Zeichen für die Größe dieser Offenbarung und für die Gnade, die Sache Bahá'u'lláhs empfangen haben zu dürfen. Er lässt dich anteilnehmen an einer Sache, die exklusiv nur zwischen Gott und Manifestation laut den Narrativen der früheren Religionen geschieht. Und zwar Offenbarung. Dass eben jeder Mensch, Abdu'l-Bahá sagt es ja, in diesem Zeitalter ist die Stufe, die ein wahrer Bahá'í erreichen kann, die Stufe von der Wiederkunft der Propheten des Alten Testaments beispielsweise. Der Bab hatte im Kitab-e-Bayan die heiligen Imame und den Propheten Mohammed als wiedergekehrt erklärt und betont, das seien die Buchstaben des Lebendigen beispielsweise. Die Beispiele, die hören jetzt hier nicht auf. Es gibt unzählige Stellen, in denen Bahá'u'lláh eigentlich das betont, dass nunmehr der Mensch Anteil nimmt an etwas, was bisher nur die Peripherie der Manifestation war, nämlich Offenbarung. Beispielsweise auch der Fakt, dass ich gesagt hatte, es gibt noch eine weitere Aussage, die über Garten Rezwan offenbart wurde, nachdem diesen drei Lehrsätze offenbart sind, dass keine Manifestation vor 1000 Jahren kommt, dass das Gesetz des Schwertes abgeschafft wurde, dass alles ins Meer der Reinigung getaucht ist. Haben wir ja gesagt, dass Baha'u'llah an einer anderen Stelle auch sagt, dass jeder, der in seiner Gegenwart erwähnt wird, zum Träger und Empfänger eines göttlichen Tabletts ausersehen ward, ja. Und da haben wir drüber gesprochen, was das bedeutet, und haben gesagt, dass eigentlich, dass das ein Paradigmenwechsel ist, ein qualitativer Turn. Bisher war Offenbarung die Angelegenheit zwischen Gott und als aktive Force und passiv der Offenbarer in seiner menschlichen Hülle. Seine Fragen, seine Biografie des Propheten wurde zum Anlass für die Niedersendung eines Verses. Baha'u'llah ändert das. Er betont, er als aktive Force offenbart die Worte und die passive Empfängerschaft ist der einzelne Gläubige mit seinen Fragen und seiner Biografie. Und deswegen haben wir so etwas, haben wir nicht so etwas wie einen Koran, der gestaffelt ist in so und so viel Suren, so und so viel Versen, so, dass wir so adressieren können. Sure 3, Vers 6 oder so. Das können wir in den Schriften Baha'u'llahs nicht tun, weil ihr ganzes Konzept anders ist. Die gesamte 40-jährige Offenbarung Baha'u'llahs ist das Mutterbuch. Aber anders als bei der Geschichte des Propheten Mohammed, wo seine Biografie zu Anlass für die Herabsendung von Versen wurde, ist es nun eben das Leben von Ahmad, Munib, Nabil oder dergleichen, das sozusagen schreiben wie das Tablett an Ahmad, das Tablett an Munib oder dergleichen offenbart wurde. Ja, verstehen wir? Es ist nicht eine Geschichte zwischen Gott und Baha'u'llah, sondern Baha'u'llah als Gott, der spricht zu uns. Und was bedeutet Prophet? Prophet bedeutet ja im Endeffekt, oder Offenbarer, bedeutet das Wort Gottes zu empfangen und befähigt zu werden, es zu äußern. Diese Aufgabe, die bisher Mohammed und Jesus innehatten, diese delegiert Baha'u'llah nun an den einzelnen Gläubigen, an Barbara, Monika, Ulrike, Gabi und dergleichen. Das heißt, wir sind also im wahrsten Sinne des Wortes die Wiederkunft von der Funktionalität der Offenbarer der Vergangenheit. Und in diesem Lichte wollte ich euch nochmal ermutigen, diesen Satz zu lesen, wo es heißt, die sich für die Sache Gottes erheben, werden zu Empfängern der göttlichen Eingebung. In erster Linie, wenn wir eine Tierliste, versteht ihr, so wie man eine Auflistung machen wollen würde, in der obersten Kategorie dieser Category of this Tierlist würden wir universal aus der Gerechtigkeit finden. Aber drunter in Staffelungen dann die Gläubigen, die sich, ich glaube, stehen geblieben kurz. Hat man mich gehört noch? In darunter folgender konsekutive Abfolge dann die Gläubigen, die eben ein reiner Kanal werden, um eben das Wort Gottes zu empfangen und das in die Menschheit zu tragen. Und das ist jetzt, ich finde, das Versprechen von Baha'u'llah hier unendlich kostbar, dass er betont, okay, wir sind zwar nicht universal aus der Gerechtigkeit Mitglied und vielleicht ist in einer anderen Intensität auf uns gerichtet, aber wenn du dich für die Sache Gottes erhebst, dann wirst du zu Empfänger der göttlichen Eingebung. Und das ist im Endeffekt wie sagt man, der höchste Zustand, den der Mensch erreichen kann. Und den Zustand zu erreichen, jetzt könnte man sagen, ja, aber was ist mit Dienst, was ist mit das? Den Zustand erreichst du ja nur durch den Dienst, das ist ja die Bedingung. Der Dienst ist der Weg dahin, aber Dienst ist für sich kein Selbstzweck. Dienst ist ja nicht ein Zustand, du sagst, ich will einfach nur im Dienst sein. Dienst, denn Abdu'l-Bahá so betont als seine ewige Religion, seinen ewigen Ruhm und alles, das führt dich ja erst dahin, dass du erfüllst, wofür du erschaffen wurdest in diesem ewigen kosmischen Plan, in dieser ewigen göttlichen Gleichung, die existiert. Ja, diese Einswerdung mit dem göttlichen Geliebten ist nur durch die Nichtswerdung und denn durch den Dienst möglich. Baha'u'llah sagt eben, wenn du dich für die Sache Gottes erhebst oder dergleichen. Aber der Punkt ist im Endeffekt, dass du ein Kanal werden musst. Das geht nur durch den Dienst, durch die Unterwerfung unter Baha'u'llahs Willen. Und dann, wenn du Teilhaber wirst an der göttlichen Offenbarung oder Eingebung, kannst du auch anders umschreiben, dann nimmst du Anteil an dem, was du Gott zuschreibst. Und das ist das Geheimnis des Seins und das letzte Ziel des Seins, nämlich die Vereinigung mit Gott, ja? In diesem Zustand dann, in diesem Sinne. Keine ontologische Einswerdung, sondern eine Einswerdung in der im Rahmen unserer Stufe, aber im Zustand. Soweit dazu. Ich meine, wir könnten nun tatsächlich sogar noch weitermachen mit 14 und 15. Es ist allerdings auch so, dass ich ja weiß, dass die Umstände meinen Freunden auch beim Zuhören jetzt sehr gravierend extrem sind, weil es ja so heiß ist heute. Und darüber hinaus haben wir schon sehr, sehr viel gehört. Die Frage wäre, sollen wir da noch weitermachen oder uns das nächste Woche einfach dann treffen in aller Frische, um das Tablett zum Ende zu führen?
Sondern sagst du dann bitte noch, wie Paula will, dass die
Ach
Gottesdienste
so, ja, Entschuldigung,
gehalten werden?
deine Frage. Die haben wir nur allgemein tangiert eben, aber um noch spezifischer darüber zu sprechen. Also alles, was Bahá'u'lláh offenbart hat, bleibt unangetastet und besteht ja auch nicht mehr in der Peripherie. Das sage ich jetzt, ich wiederhole das nicht nur, um dann deiner Frage wieder auszuweichen, sondern wir fangen nochmal hier allgemein an. Allgemein ist das so, dass das universale Haus der Gerechtigkeit auch kein geistiges Lehramt innehat. Also das soll jetzt nicht ketzerisch klingen, aber nur Schori Effendi und Abdu'l-Bahá waren Ausleger der Schriften. Universale Haus der Gerechtigkeit hat andere Befugnisse inne, in primärem Sinn. Und natürlich, was sie uns über die Schriften sagen, ist für uns wertvoll. Wenn sie uns eine Führung geben und da in Kontext für uns Schriften in Kontext setzen, dann kann man da sagen, dann hat das natürlich schon eine Art, dann ist das eine Art Deutung, die ja adaptiert wird an deine Frage, an deine Umstände und dergleichen und wie nehmen sie es an. Aber im Endeffekt ist das Universale Haus der Gerechtigkeit, hat kein Deutungsamt inne wie Schori Effendi und Abdu'l-Bahá. Ergo sagt ja Abdu'l-Bahá'u'lláh ganz klar, dass das, was er offenbart hat, im Kontext dessen, dass er jetzt hier vom Bund spricht und das universale Haus nennt, die er mit Unfehlbarkeit und mit viel Autorität ausstattet, haben trotzdem nicht die Befugnisse in das, was er in den Kanon seiner Schriften dargelegen hat, einzugreifen. Und darüber hinaus, wenn er hier also betont, dass eben Gottesdienste so zu halten sind, wie sie eben offenbart worden sind, dann hat das natürlich noch einen historischen Grund. Weil ja natürlich in den früheren Religionen schon auch die Geistlichen bestimmte Dinge, wie so simpel, wie es jetzt klingt, Andacht, Fasten und so, je nach, wie sagt man, Rechtsschule, anders auch verstanden haben im Islam. Zum Beispiel bis heute Sunniten und Schiiten sind sich nicht einig, wie man beten soll. Und da habe ich mal einmal gesagt, auch tatsächlich, als wir mit den Moslems geredet haben und betont haben, dass ein großes Novum in der Bahá'í-Religion wirklich der Bund ist und das dann eben für den Hörer nicht so spektakulär klang, wie es eigentlich wirklich ist. Ist ja eine Blockbuster-Geschichte, dass wir wirklich den Bund haben. Aber für den klang es ja nicht so. Und er sagt ja dann so, ja, aber der einzige Unterschied zwischen uns ist, dass wir einfach nur bei Gebet Hände so haben und die anderen haben Hände unten. Und dann mussten wir darauf antworten und sagen, Mohammed hat 23 Jahre mit euch, mit den Muslimen gebetet und fünfmal am Tag gebetet. 23 mal 365 mal 5. So viel Gebete gesprochen. Und nicht einer von euch hat anscheinend gesehen, zeigt uns nochmal, waren seine Hände bei Gebet hier oben oder hier unten, dass sie jetzt die ganze Geschichte von Sunniten und Schiiten und millionenfachen Mord aneinander damit eben simplifizieren wollt. Das ist natürlich nicht so, dass das eine große Spaltung im Islam gibt, hat viele, viele, viele andere Gründe als nur, wie sie eben beten und dass sie auch unterschiedlich beten. Aber unter anderem sind sogar so minutiöse Dinge in der religiösen Kultur bei Katholiken, Protestanten, bei Sunniten, Schiiten unterschiedlich. Und das macht die Baha'u'llah klar. Das ist also auch wieder eine Absage an das, wie die früheren Gemeindekulturen eben ausgeschaut haben, dass je nach Geistlichen, je nach Kirchenvater oder dergleichen bestimmte Dinge eben nach dem eigenen Verständnis und Gutdünken irgendwie auch dann ausgewiesen worden sind. Bahá'u'lláh sagt dir ganz klar, zu diesen Geschichten, wie man Gebet sagt, 95 mal Allah, da kannst du nicht 96 draus machen, dann kannst du nicht draus 89 draus machen oder so, egal wer in welchem Gremium sitzt, das ist, wie es ist, weil es von Gott offenbart ist. Du kannst Fastenzeit nicht 19 Tage zu 17 Tagen machen oder zu 21 Tagen machen. Es ist so, wie er es dargelegt hat, ja? Und dann halt eben konsekutiv von Abdu'l-Bahá und Schori Effendi, wie notwendig erklärt. Das heißt, diese Dinge halt eben, wie das Pflichtgebet, die Ausrichtung zu Reblä, die Waschungen, welcher Vers bei der Waschung gesprochen wird, Fastenzeit, wann sie beginnt, wie sie endet, Norus und dergleichen, mit dem Vernal Equinox und so weiter, das sind alles Dinge, die hat Bahá'u'lláh so verordnet oder wenn notwendig von Abdu'l-Bahá wurden sie dann nochmal erklärt und dann untermauert. Diese Dinge, Gabi, meint Bahá'u'lláh natürlich im spezifischen Sinne, die nicht geändert werden können. Alle diese Dinge, die das persönliche Geist, den geistigen Alltag des Einzelnen betreffen, die unantastbar sind, ja, aber die gut und gerne mal in den früheren religiösen Traditionen immer mal wieder so angepasst worden waren, ja, mit welchen Gründen auch immer und wie man das auch irgendwie für sich rechtens machen wollte. Aber das hebt also Bahá'u'lláh so ganz klar auf. Keine Gremium, kein gar nichts kann irgendwie wie eine Rechtsschule früher im Islam irgendwie sagen, das ist jetzt hier ein Erlass, wir haben das untersucht und wir kommen zu dem Ergebnis, wir müssen das Fasten so und so machen. Aber andere sagen, nein, nein. Wir haben das Fasten so verstanden. Da heißt es ja, wenn dieser eine Faden, den darf man nicht mehr sehen, dann darfst du Fasten brechen und so. Wir haben verstanden, damit ist was anderes gemeint. Damit ist Licht am Straßenrand gemeint, eine meint, damit ist Mond gemeint, eine meint symbolisch gemeint. Das kann man nicht machen, wie man will. Man muss ja einen Tag länger fasten, weniger fasten. Das ist alles so, wie Baha'u'llah dargelegt hat. Und das ist auch wichtig, Gabi, gut, dass du fragst. Weil in diesem Rahmen von diesem Absatz ging es ja um die Einheit der Menschheit. Einheit der Menschheit ist natürlich mehr als nur, wann hat Kiumas gefastet, wann hat Schahnam gefastet. Aber Teil von einer einheitlichen Gesinnung ist natürlich auch, dass diese grundsätzlichen Dinge in der Offenbarung auch genormt und geeint sind. Und weil das Universalhaus der Gerechtigkeit hier im Rahmen von der Vereinigung der Menschheit erwähnt wird, weil der Bund hier erwähnt wird, damit die Einheit der Menschheit gewährleistet ist, muss natürlich Baha'u'llah diesen Punkt ja auch nennen, dass wir auch in der Umsetzung von den geistigen Prinzipien eine geeinte Sicht brauchen. Und diese geeinte Sicht ist heilig. Das ist nicht eine Sache, die Spielball von Ermessen von Einzelnen werden kann oder so. Egal, wer die sein sollten. Sollte er im universalen Haus sitzen, sollte er neu erklärt sein oder wie auch immer. Diese Dinge sind unantastbar und nur so ist auch die Einheit aufrechtzuerhalten, die dann in einem viel größeren Maße, weil wie jetzt Monika und Shahnam unterschiedlich beten und das fühlen und so ist ja eine Sache, aber im größeren Maße, daher kommt ja die Einheit von der Gesinnung. Und im größeren Maße wird das natürlich dann gesellschaftlich etabliert durch die Institutionen, die dann natürlich auch alle nur so viel Autorität haben, wie wir auch eine geeinte Gesinnung über ihre Unfehlbarkeit haben. Das heißt, irgendwie hängt das alles miteinander zusammen. Die minutiösesten religiösen Gesetze, über die wir uns einig sein müssen, bis hin dann eben zu der Autorität der Institutionen, die eben für die Gewähr von Einheit eingesetzt sind. Aber das sind halt eben diese spezifischen Dinge, wenn das deine Frage war. Grundsätzlich meint aber Baha'u'llah ganz klar, das ist ja klar aus dem Kontext auch klar, dass alles, was er offenbart hat, vom Universalen Haus der Gerechtigkeit nicht mehr verändert werden kann, sondern sie können nur Erlasse geben zu Dingen, die er nicht explizit gesagt hat oder die er erwähnt hat, dass sie Befugnis von Universal aus der Gerechtigkeit werden in Zukunft. Und wie gesagt, nur Abdul-Baha und Shorif Effendi haben interpretative Autorität inne, wenn es um die Deutung der Schriften Baha'u'llahs geht. Das auch nicht vergessen.
Danke.
Ja, dann würde ich sagen, jetzt die Frage hat er noch mal ein paar Minuten schon mal eingebracht. Fand ich auch sehr, sehr wichtig und spannend. Dann würde ich sagen, den Rest machen wir das nächste Mal. Wir kommen dann nächstes Mal zu 14 und 15 und werden dann damit das Tablett abschließen und wahrscheinlich auch schon versuchen wir noch einen eleganten Übergang zu schaffen zum nächsten Tablett, das wir zum Gegenstand der gemeinsamen Vertiefung machen wollen.
Super.
Dann vielen Dank, danke, dass ihr da wart, danke für eure Geduld. Ich hoffe, es geht euch bestens. Wir sehen uns hoffentlich sehr bald. Nächste Woche zunächst einmal. Und wie gesagt, ich zähle auch schon die Tage, bis wir uns dann in Tambach in 3,5 Monaten sehen können. Bis dann, ich wünsche euch einen schönen Abend noch.